Hallo, das ist wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Ich freue mich heute riesig. Wir haben drei illustre Gäste. Wir wollen heute zu dem Thema Psychologie und dem ganzen Kontext, was lädt das Thema Autofahren für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft so wahnsinnig auf, sprechen. Wir haben tolle Forscher heute zu Gast. Da wäre zum einen Katharina von Ronsweig, dann Professor Ellen Matthies, Uni Magdeburg und dann Stefan Gößling. Hilf mir ganz kurz, Stefan, du bist an der Uni in Schweden.
Der Linné-Universität, Kalmar, Südosten Schwedens.
Wunderbar. Wollt ihr euch kurz einmal der Reihe nach vielleicht ganz kurz vorstellen? Vor allem natürlich, was so eure Hauptfelder sind, in denen ihr arbeitet und vielleicht auch, was so der Bezug zur Mobilität ist konkret. Katharina, möchtest du starten?
Ich kann loslegen. Ich bin Katharina von Ronsweig, Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Das ist sozusagen das Staatsexamen nach dem Psychologiestudium. Hauptberuflich bin ich tatsächlich Psychotherapeutin, aber ich beschäftige mich schon sehr lange mit den Zusammenhängen zwischen Psychologie und dem Klimawandel und bin aktiv bei den Psychologists und Psychotherapists for Future und habe in dem Zusammenhang auch schon ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet und arbeite jetzt in einer Forschungsarbeit an dem Thema Solastalgie. Das ist eine besondere Form von Klimatrauer.
Vielen Dank, Ellen.
Weiter. Mein Name ist Ellen Matthies. Ich bin Professorin für Umweltpsychologie an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Das ist in Sachsen-Anhalt. Und ich forsche zum Thema Klimakrise und da eben insbesondere dazu, was der Einzelne oder was die Einzelne braucht, um im Transformationsgeschehen aktiv mitzuwirken, also dabei zu sein, mitzumachen, Lebensstile anzupassen, aber eben auch, was die Person als politischer Akteur machen kann und so weiter. Das beschäftigt mich. Und zwar schon seit vielen Jahren mit dem Thema Mobilität habe ich mich ganz zu Beginn meiner Karriere mal beschäftigt zum Verkehrsmittelwahlverhalten und bin jetzt auch wieder ein bisschen in einem Projekt zurückgekommen zur Mobilität, aber eher zu Investitionsentscheidungen und auch ein bisschen im Zusammenhang von smarter Mobilität.
Mhm. Und Stefan?
Ich bin Mobilitätsforscher, arbeite auch schon seit 25 Jahren zum Thema Klimawandel und Verkehr, vor allen Dingen da anfangs zum Thema Flugverkehr, habe mich dann aber auch sehr intensiv mit vor allen Dingen urbaner Mobilität auseinandergesetzt und die ganze Frage, warum es eigentlich so schwer ist, das Auto anders zu denken, hat mich da umtrieben und ich habe dann tatsächlich auch ein ganzes Buch dazu geschrieben, nur zur Psychologie des Autos und warum das Auto so einen zentralen Stellenwert hat für uns.
Wie kam es, dass du ausgerechnet zum Auto geschrieben hast? Weil du hättest ja auch schreiben können, Psychologie der Rollerskates, Psychologie des Flugverkehrs, weil du schon dazu gearbeitet hattest. Warum ausgerechnet das Auto? Außer, dass du natürlich Deutscher bist und das wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen hast.
Ja, in der Tat. Wer in Westfalen etwas ländlicher aufwächst, der weiß, das Auto mit der ersten Freiheit zu assoziieren. Ich bin vielleicht vor allen Dingen beim Auto gelandet, weil Flugverkehr bleibt trotz allem eine Ausnahmeaktivität für die meisten, einmal im Jahr oder seltener. Das Auto ist aber ein aller Tage Nutzgegenstand und ich war sehr daran interessiert, warum es uns eigentlich so fasziniert. Ich bin auch Radfahrer, wie ja übrigens die meisten von uns mittlerweile das auch sind. Wir haben ja alle mehrere Identitäten heutzutage. Wir sind nicht mehr nur Autofahrer oder Radfahrer, sondern wir sind sowohl als auch. Aber das Auto hat eben halt so eine zentrale kulturelle Rolle und wie ich gerne argumentieren würde, auch eine sehr zentrale psychologische Rolle, die häufig in der Verkehrsplanung übersehen wird, weswegen es schwierig ist, Dinge anders zu planen, die dann häufig extrem großen Widerstand auch hervorrufen, eben genau weil diese nicht instrumentalen Nutzen des Autos, also die symbolischen und affektiven Werte, die ein Fahrzeug auch hat, weil die übersehen werden in diesen Debatten.
Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch in der Veranstaltung von Katharina, von dir, diese eigentlich ganz hilfreiche Einteilung gefunden. Es geht ja generell um, oder bei allen euren Themen, was ihr gearbeitet habt, um umweltrelevantes Verhalten letzten Endes. Und dann die Frage, was für Möglichkeiten oder was für Gründe gibt es, sich dafür oder dagegen zu entscheiden? Was braucht es an Anreizen? Was braucht es vielleicht auch an Ordnungsrahmen? Und ich habe von dir eine Einteilung gefunden, die das so ein bisschen ganz schematisch irgendwie erfasst, wie man über die Thematik nachdenken kann, sicherlich hergeleitet aus eurem Verständnis, wie funktionieren wir Menschen. Nämlich, dass es zum einen ein Problembewusstsein braucht und zum anderen Handlungsoptionen, Veränderungshebel. So ganz banal, wenn man sich über das Problem nicht verständigen kann, wenn man sagt, das ist alles prima, mehr Autos bitte, dann wird es schwierig. Und andererseits, wenn man sagt, das Schlimmste auf der Welt ist mehr Autos und alle sind sich einig, aber es gibt keinerlei Weg aus dem Dilemma, dann wird es auch schwierig. Ne? Das kann man, glaube ich, ein bisschen so zusammenfassen. Deswegen dachte ich, es vielleicht sinnvoll, ein bisschen beim Problembewusstsein anzufangen. Und du hast jetzt, Stefan, schon mit deinem Buch ein Stück weit so Dimensionen aufgemacht. Aber wenn ihr so aus eurer Arbeit auch mit Menschen heraus denkt oder argumentiert, ist denn Auto an sich oder auch im Verkehrswesen, im System, ist es ein Problem oder in welcher Form wird es zum Problem? Vielleicht auch Katharina so zum Einstieg.
Also in meinem Kopf war gerade die Assoziation, dass Menschen ja immer unterschiedliche Ziele verfolgen und dass, glaube ich, da manchmal so ein bisschen die bewussten, auch vielleicht die rationalen Ziele clashen mit den anderen Zielen, die wir als Menschen so haben, die vielleicht auch gar nicht so richtig bewusst sind. Und da sind wir, glaube ich, bei dem, was Stefan dann in seinem Buch erklärt, wo er wahrscheinlich gleich noch deutlich besser darauf eingehen kann als ich. Das eine ist ja natürlich, dass wir irgendwie von A nach B kommen wollen, das vielleicht auch in einer gewissen Zeit und dann eine entsprechende Infrastruktur brauchen. Aber es gibt ja auch noch andere, vielleicht eher unbewusste Ziele, die je nachdem weniger oder tatsächlich auch höher in der Bedürfnishierarchie sind. Und das kann halt sowas sein, wie sich sicher fühlen oder ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln, dadurch, dass man sich in einem Statussymbol vorwärts bewegt oder Komfort zu erleben, dadurch, dass man eben nicht dicht gedrängt mit anderen Leuten in irgendeinem Verkehrsmittel ist. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, was es bedeutet, sich nicht in einem Auto, sondern zum Beispiel im ÖPNV vorzubewegen, halt noch nicht so groß ist und dass zum Problembewusstsein dazugehören würde, dass es eben nicht darum geht, dass Menschen irgendwie bequem sind oder dass es zu viele Autos gibt oder dass die Städte zu voll sind oder dass es eigentlich viel rationaler und gesünder wäre, wenn man mit dem Fahrrad fährt, sondern dass es einfach ein bisschen komplexer ist.
Ellen, wie ist das für dich?
Na, ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, über diesen Zugang, über Problembewusstsein und Handlungsmöglichkeiten. Das ist natürlich so, dass es bestimmt gut ist, das Individuum zu verstehen in seinen individuellen Verhaltensentscheidungen. Ich finde es aber schwierig, wenn sich das so ein bisschen vermischt damit, dass wir sozusagen den Menschen in unserer Gesellschaft damit auch meinen, weil das Problembewusstsein auf einer gesellschaftlichen Ebene ist ja etwas ganz anderes als das Problembewusstsein auf einer individuellen Ebene. Und auch auf der gesellschaftlichen Ebene haben wir ja auch ganz andere Mechanismen zur Herstellung von Rationalität. Da werden auch Wirklichkeiten dann verhandelt, ja, und nicht irgendwie fraglos, ja, immer weitergeschrieben wie beim Individuum. Und was ich wichtig finde, ist, auf einer psychologischen Ebene würde man ja sagen, dass ein Problembewusstsein gegebenenfalls eine notwendige Vorbedingung ist, um bewusst das eigene Verhalten zu verändern, aber keinesfalls eine hinreichende. Das haben wir in einer ganzen Reihe von Studien festgestellt, schon in den 90er Jahren. Und eben darüber hinaus, dass wir natürlich auch ein angepassteres Verhalten haben können von Menschen, ohne dass sie überhaupt darüber reflektieren, dass sie damit ein Problem lösen. Ja, das eröffnet viel mehr Perspektiven, auch wenn man darüber sich austauschen will, durch welche Maßnahmen man jetzt einen nachhaltigen Verkehr unterstützen kann. Ne? Weil im Grunde genommen muss man die Leute nicht überzeugen, dass sie eigentlich gesünder leben wollen, sondern man kann sie im Grunde genommen ihnen einfach Angebote zur Verfügung stellen, die attraktiv sind. Dann machen sie das und da sie rationalisierende Wesen sind, erzählen sie sich vermutlich dann hinterher auch, ich mache das, weil es auch gesund ist. Ja.
Das ist ein super, super spannender Punkt. Ich habe ja selber auch bei dem Volksentscheid Berlin klimaneutral mitgemacht. Und da stellt man sich bei sowas immer die Frage, geht es hier eigentlich um Verhaltensänderungen oder geht es nur um sozusagen Mobilisierung? Ein Riesenfaktor ist da ja vor allem auch die Wahrnehmung. Bin ich mit meiner Haltung alleine? Tun die anderen auch was oder tun die nichts? Und du hast ja dazu auch irre einschlägig geforscht, weil das ist eigentlich so des Pudels Kern. Wir sind, wie du, Stefan, vorhin auch schon gesagt hast, wir haben ja schon viele Identitäten. Ich bin auch mal Autofahrer, ich bin auch mal Radfahrer, ich bin auch mal Fußgänger. Ich kann die Hüte quasi wechseln. Aber wenn ich denke, um mich rum sind nur Autonerds oder nur Petrolheads oder nur aggressive, rücksichtslose Raser, wie man sich halt in der Stadt häufig fühlt, dann was für Effekte setzen da ein? Ellen, kannst du das ein Stück weit ausführen, was da also alles passiert?
Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht unbedingt eine Individualpsychologin, also da solltest du eher Katharina fragen.
Ich kann dann machen wir das doch.
Genau, dann geben wir das an Katharina.
Ich hätte jetzt gesagt, hier geht es tatsächlich um sozialpsychologische Effekte, aber wahrscheinlich ist es beides, ein bisschen was von beidem. Also ich habe gerade gedacht, je nachdem, welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt, werden ja unterschiedliche soziale Normen aktiv und dementsprechend verhalten wir uns auch anders und haben vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Einstellungen zu Situationen. Also wenn ich mich sozusagen mit Radfahrenden identifiziere, dann habe ich vielleicht andere Bedürfnisse im Vordergrund und auch andere Einstellungen sozusagen schneller abrufbar, als wenn ich mich mit AutofahrerInnen identifiziere. Und dann kann das eben dazu führen, dass da Dinge vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich werden oder eben nicht so einfach zu lösen sind, wie man sich das wünschen würde.
Diese Rollen und die Dynamiken, die da entstehen, das erleben wir halt bei unserer Arbeit extrem stark, dass dann die Gruppen auch gegeneinander ausgespielt werden oder sich intuitiv gegeneinander mit Ellbogen sozusagen zur Wehr setzen. Wir haben beim Unterschriftensammeln ganz häufig ältere Menschen gehabt, die dann erstmal auf die Radfahrer wütend waren, die halt natürlich auf Kopfsteinpflaster häufig irgendwie ausweichen auf den Gehsteig. Und ich habe dann immer gesagt, aber der sozusagen Aggressor oder der Unrechtsfaktor im Straßenraum ist ja, dass Automobilität so viel Platz einnimmt. Irgendwie 20% der Wege braucht 60% des Raumes. Und da war dann ab und zu so ein, aha, ja, stimmt eigentlich. Aber so der erste Impuls ist erstmal, naja, klar, die einem am nächsten auf die Pelle rücken, sind dann sozusagen der Feind. Das ist wirklich spannend. Stefan.
Ich hätte nur ein Beispiel, an dem man es illustrieren kann. Kopenhagen ist ja natürlich allen bekannt als Stadt, die sich sehr schnell gewandert hat. Wir haben auch mal untersucht, welche Mechanismen eigentlich genutzt hat in der Kommunikation. Und es war spannend, dass eigentlich immer nur das Fahrrad positiv bespielt wurde, das Auto aber nie erwähnt wurde überhaupt. Und dadurch konnten auch die Widerstände natürlich klein gehalten werden. Der beste psychologischer Eingang war dabei aber vermutlich, dass man den Kopenhagener als Fahrradfahrer beschrieben hat. Also wer sich identifizieren wollte mit dieser Ich bin ein Kopenhagener Identität, der musste sich auch den Fahrradfahrerhut dafür aufsetzen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, weil natürlich alle gerne auch dazugehören wollen zu dieser Kopenhagener Gemeinde, die da mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, und hat daher wenig Widerstände ausgelöst, messbar daran, dass ein Großteil der Bevölkerung möchte, dass mehr für die Fahrradfahrer getan wird, beziehungsweise, ich habe es noch falsch formuliert, ein Großteil der Autofahrer möchte, dass mehr für die Fahrradfahrer gemacht wird. Und das ist natürlich dann ein schönes Zeichen, dass man gut kommuniziert hat, wenn dem so ist.
Mir war immer im Kopf, dass der Ausgang in Kopenhagen aber die Gesundheitskosten waren, dass also die Stadt irgendwann gesagt hat, das ist für uns Automobilität eigentlich nicht finanzierbar, wir müssen umsteuern. Ich weiß nicht, ob das nochmal dahinter stand, sozusagen als vorgelagerte Ebene vor der Identität.
Ja, 2009 hatte man einen Studienauftrag gegeben, und zwar parteiübergreifend. Diese Studie sollte berechnen, was ein Kilometer mit dem Auto gefahren wird, kostet im Vergleich zu einem Kilometer, der mit dem Fahrrad gefahren wird. Und dabei kam damals heraus, dass eben ein Autofahrer pro Kilometer die Gesellschaft 15 Cent kostet, während ein Fahrradfahrer ungefähr genau den gleichen Betrag der Gesellschaft bringt, und vor allen Dingen eben aber auch, weil er gesünder ist, dadurch weniger Fehltage hat bei der Arbeit. Heute wissen wir auch, er ist nicht nur physisch gesünder, sondern auch mental gesünder. Das war natürlich dann ein Ausgangspunkt, um auf der Basis dieser Studie über die Parteigrenzen hinweg zu entscheiden, jetzt wollen wir auch investieren in eine Fahrradstadt. Und daraus ist dann sozusagen das Rad in Bewegung gekommen, das dann auch am Ende weitere Kommunikationsstrategien natürlich genutzt hat, um dann das zu implementieren.
Das sind jetzt alles so Punkte, wenn das ein Christian Lindner hört, wie die Arbeitsproduktivität steigt oder wie auch der, also beispielsweise in Berlin, der Stadtsäckel entlastet wird. Das müsste ja eigentlich ein Angebot sein, das keiner ablegen kann, ne?
Genau, das müsste eigentlich Begeisterungsstürme auslösen. Und das macht aber eben auch deutlich, dass es im Grunde genommen nicht eine rationale Entscheidung ist, hier den nachhaltigen Verkehr jetzt umzusetzen oder den nicht umzusetzen, sondern dass hier ganz einfach unterschiedliche Interessensgruppen auch am Werke sind und die ganz leicht auch dann den öffentlichen Diskurs jeweils in die eine oder auch in die andere Richtung beeinflussen können. Und was eben beim Klimaschutz besonders problematisch ist, da gibt es mittlerweile mehrere Untersuchungen zu, dass Menschen dazu tendieren, obwohl es schon wirklich große Mehrheiten gibt für ganz wichtige Neuerungen, dass die Menschen das immer noch viel zu konservativ einschätzen. Das heißt, wenn ich Leute frage, was glaubst du, wie viele Leute in Deutschland oder wie viel Prozent der Menschen in Deutschland möchten einen schnelleren Windkraftausbau? Dann sagen mir die Leute, na, vielleicht 50%, es sind aber 80. Ja, also es gibt ganz viele Bereiche, da gibt es schon, zumindest zeigen das die demoskopischen Studien, Mehrheiten, auch schon stabile Mehrheiten. Und immer noch denken wir, ach, das Thema jetzt Klimaschutz und Nachhaltigkeit, da muss ich vorsichtig sein, weil da gibt es ja viele Menschen, für die das auch ein kritisches Thema ist. Das heißt, wir gehen eigentlich in eine Situation rein, dass wir den anderen auch zu wenig zutrauen und gegebenenfalls auch eher zu wenig zumuten als zu viel zuzumuten. Und was zum Beispiel jetzt auch sehr kritische Themen wie Tempolimit, auch da gibt es ja eine große Mehrheit in der Bevölkerung, oder aber auch immer noch sehr kritisch Fahrverbote in Innenstädten, ja, also diese autofreien Innenstädte, was sich da ja bewährt hat, da weiß bestimmt Stefan auch was zu erzählen, ist das tatsächlich auszuprobieren, um dann wirklich auch die guten Argumente, die dahinter stehen, dann auch wirklich so erlebbar zu machen, dass die dann auch dominanter kommuniziert werden und sich lokal besser durchsetzen.
Das ist ja klar, quasi 101 Change Management, also eine gute Change-Begleitung wird immer darauf gehen, das erstmal erfahrbar zu machen in möglichst kleinen Scheibchen. Und genau bei den Verkehrsversuchen ist es ja sehr, sehr häufig so, dass es eben dann einmal eingeführt und auch natürlich ein bisschen länger eingeführt, keiner mehr zurück will. Ich habe gerade im sozialen Medien einen Fall aus Dresden gesehen, wo wirklich eine Woche eine Brücke mit Fahrradwegen versehen wurde und dann war der Gegenwind so stark, dass der Versuch abgebrochen wurde. Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, nach einer Woche lässt sich eine Transformation nicht evaluieren, geschweige denn ein Verhalten natürlich ändern, ne? Und plötzlich, dass irgendwie wirklich Leute aufs Rad steigen und den neuen Raum für sich beanspruchen. Wie ist es, Stefan? Hast du da auch Beispiele?
Ja, hätte ich eins tatsächlich. Ich wollte nur sagen, Dresden ist natürlich auch interessant, weil wir nicht wirklich wissen, wo die Mehrheiten sind, sondern häufig entstehen ja diese Vorstellungen von Mehrheiten durch die sehr lautstarken Minderheiten, die sich eben auch entsprechend in der Öffentlichkeit stark zu positionieren wissen und dadurch dieses Gefühl hervorrufen, dass es keine Mehrheiten gibt. Aber ich habe häufig gesagt, wir sollten viel häufiger mit Statistik arbeiten, denn dann würden wir sehen, dass in vielen Bereichen Mehrheiten da sind. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen ein lustiges Beispiel. In Stockholm gab es die City-Maut. Da wurde vor mittlerweile 15 Jahren ist das her, aber ist immer noch ein Thema. 1 Euro Abgabe erhoben für alle, die mit dem Auto in die Stadt fahren wollten, um eben die Luftverschmutzung zu reduzieren. Das gab so einen Aufstand, dass die nationale Regierung abgewählt worden ist aufgrund dieser Maßnahme in Stockholm. Und da aber diese Maßnahme mittlerweile eingeführt war und dadurch 20% des Verkehrs über Nacht verschwanden, war dann, als dann die neue Regierung dieses Modell wieder rückgängig machte, leider genau das Gegenteil mittlerweile eingetreten, nämlich die Mehrheit der Menschen war dafür. Und sie mussten diese Maßnahme dann wieder einführen, weil sie so erfolgreich war, weil die Leute eben diese 20% Verkehrseinsparnis auch wahrnahmen. Es war wieder flüssiger Verkehr. Und das wirklich Interessante war dann natürlich die Studie, in der man dann versucht herauszufinden, was diese 20% denn anders gemacht hätten. Die mussten ja irgendwie anders sich bewegt haben. Und das Ergebnis war, es behauptete jeder steif und fest, er hätte sein Verhalten nicht verändert. Also 85% konnten nicht erklärt werden. Und das zeigt eben halt, wir sind häufig bereit, tatsächlich Wandel zu akzeptieren, wenn er denn erstmal da ist und wir die Vorteile dann auch wahrnehmen. Vorher nicht.
Wahnsinn. Ja, diese Verpuffung ist wirkliche Magie. Und man findet, das ist natürlich tatsächlich ein Dilemma in dem ganzen Diskurs. Die Forschung weiß das, ne? Ihr seid da sattelfest. Das ist, wie du sagst, in der Statistik nachgewiesen. Aber es interessiert halt politische Entscheider nicht, weil die oder einige oder viele, weil die eben eine Agenda haben. Wir haben das im Berliner Wahlkampf gesehen. Durch Spaltung, durch, sagen wir mal, auch Schüren von Ressentiments an die Macht zu kommen. Also für die ist es halt eine Option. Die sind nicht an Wahrheit interessiert, sondern die sind daran interessiert, wie kriegen die ihre Basis endes agitiert oder mobilisiert. Und da haben wir es halt schwer. Ich meine, gerade in Berlin, die Wahrnehmung ist ja, wir sind eine total mit Autos zugemüllte Stadt. Und jede Großstadt in Deutschland ist es. Nur ist gerade ausgerechnet Berlin aber die Hauptstadt des Autoverzichts. Man kann es nur nicht sehen, weil Autos so viel Platz einnehmen. Also es ist nirgends in ganz Deutschland die Zulassungszahl so niedrig. Ich wiederhole das auch gerne. Wir haben etwa ein Drittel der Berliner haben nur ein Auto. So wenig wie nirgends sonst in ganz Deutschland. Also wir machen deswegen ja auch nicht den Volksentscheid Neuss autofrei oder Wuppertal autofrei oder Sauerland autofrei, sondern Berlin, weil es eben die übergroße Mehrheit schafft, anders von A nach B zu kommen, weil wir natürlich viele Privilegien haben, eben aufgrund der Verdichtung doch einen sehr, sehr guten, verhältnismäßig sehr, sehr guten ÖPNV, eine Abdeckung vor allem zu haben. Aber es bleibt dieser Scheinriese Auto. Und ich habe mir auch schon häufiger in den großen Straßen Berlins den Spaß gemacht, sozusagen mal zu dokumentieren, zu filmen, was fährt da oder läuft da gerade alles an mir vorbei? Und wenn man das mal nur sich 10 Minuten Zeit nimmt, die Invalidenstraße beispielsweise, und anschaut, wo, in welchem Verkehrsmittel kommen eigentlich wie viele Menschen an einem vorbei? Und die Invalidenstraße ist ein gutes Beispiel. Da würde jeder sagen, was für ein Moloch von Autos. Aber es kommen fast so viele Radfahrer wie Autofahrende vorbei, nehmen natürlich viel weniger Platz weg. Es kommen auch nochmal durchaus etliche Fußgänger vorbei, je nach Witterung. Aber der Hammer ist dann die Straßenbahn. Die toppt alles. Und es ist also im Endeffekt überhaupt keine autodominierte Straße. Aber der Eindruck ist halt so. Und dann kommt ja noch dazu, dass in Berlin die Straßenbahn systematisch auch noch hinter den Verkehr geklemmt werden, also ich sag schon selber Verkehr, hinter die Autos, also an jeder Ampel im Autostau stehen, weil die Taktung, weil das in Berlin nicht hinbekommen wird, einem ÖPNV Vorrang zu geben. Busse jetzt genauso, da heißt es jetzt jüngst irgendwie, die Busspuren sollen auch noch abgeschafft werden. Also der Trend geht da wirklich in Berlin fast in die falsche Richtung. Das macht sozusagen anknüpfend an das Bild vorhin aus Kopenhagen, Stefan, es macht mich so ein bisschen denken, haben wir womöglich in Berlin die Identität, Autofahrer zu sein? Der Berliner ist ein Autofahrer mit Currywurst und Kippe in der Hand. Wie guckst du aus Schweden auf die Berliner oder auf die Deutsche, den deutschen Autodiskurs?
Ja, wenn die Frage an mich geht, dann sind wir natürlich eine Autofahrernation. Das bekommt man ja schon als Kind mit dem ersten Buggy quasi in die Wiege gelegt. Und natürlich geht das nicht spurlos an einem vorbei, dass in Deutschland das Auto einen unheimlich hohen Wert hat. Das nimmt man mit, bis dann mit 18 der Führerschein der eigentliche Geburtstag ist, der wirkliche Rite-Passage ins Erwachsenenalter. Das ist eingebacken bei uns, das ist nicht nur so bei uns. Wir haben natürlich auch eine bestimmte Kultur in Deutschland. Die Franzosen kommen mit viel kleineren Autos aus als wir. Wenn wir in die Niederlande gucken, dann haben wir ganz sicher eine Fahrradfahreridentität. Also die Verkehrskultur, die man hat, die kann in ganz unterschiedliche Richtungen wachsen. Und ich fürchte, Geschichte. Bei uns wächst die leider in Richtung Aggressivität. Wir sehen ja, dass Autos im Schnitt immer größer werden, immer schwerer motorisiert. Der neue Porsche wurde gerade vorgestellt mit bis zu 1100 PS, glaube ich. Jedem müsste klar sein, dass das nicht einer empathischen Gesellschaft dienlich ist, wenn solche Fahrzeuge dominieren und dass wir damit eigentlich Gesellschaft eher in Frage stellen. Und wir sehen natürlich auch in der Statistik dann, dass zum Beispiel das Drängeln zunimmt, das aggressive Fahren zunimmt, das Ignorieren von Verkehrsregeln zunimmt. Das sagen die Autofahrer selber. Das heißt, wir sind tatsächlich auch auf dem falschen Weg. Das ist nicht nur der Status quo, der hier in Frage gestellt ist, sondern auch, wohin wir unterwegs sind. Und da ist es schön zu sehen, dass in deutschen Großstädten im Schnitt schon 40% der Haushalte eben kein Auto mehr haben. Wir sehen ja da durchaus eine Stadt-Land-Spaltung und Polarisierung, wo eben in der Stadt das Auto doch an Bedeutung verliert auch, wo man auch weitergehend Politik eigentlich machen könnte, um da dem Fahrradverkehr, der ja viel wichtiger häufig ist mittlerweile als das Auto, auch mehr Raum einzuräumen. In Städten wie Freiburg haben wir schon längst einen höheren Anteil der Fahrradfahrer an den Fahrten als der Autofahrer. Und das wäre halt ein wichtiger Schritt nach vorne, um dieses ganze System dann auch in die richtige Richtung zu lenken.
Weil das ein wirklich spannender Punkt ist, eine Nachfrage an der Stelle. Gerade du hast vielleicht mit deiner skandinavischen Perspektive auch, also Ellen, ich glaube, du warst auch in Skandinavien schon tätig. Was mich wirklich interessiert, gibt es da weniger individualistische, so eher prosoziale, sagen wir mal, Gesellschaftsmodelle, wo das vielleicht ein bisschen anders der Mix ist oder der Konsens in der Gesellschaft? Und so kleine anschließende Frage, was bräuchte es eigentlich, um sowas wie einen Sharing-Gedanken, der dem ja auch förderlich sein könnte, dass man sich eben nicht alleine in ein Auto setzt, sondern dass man die mitnimmt, dass man vielleicht sogar Stolz entwickelt, Effizienz in seinem Weg zur Arbeit zu haben, sich trifft, sich sozial austauscht. Gibt's da, beobachtet ihr da Unterschiede? Gibt's da vielleicht auch Vorbilder in Skandinavien? Wie guckt ihr auf dieses Thema individualistisch gegen prosozial?
Ja, also in Schweden, sicherlich vor allen Dingen auch in Norwegen im Moment, haben wir ja ein hohes Vertrauen in Regierungen, in der Bevölkerung. Also wenn eine Regierung eine Maßnahme umsetzt, dann ist erstmal die Grundannahme in der Bevölkerung, dass das im Sinne der Bevölkerung ist und auch natürlich in Vertretung des Volkes in einer Demokratie und dass deswegen auch diese Maßnahme zu akzeptieren ist. Also da würde niemand, wenn in Norwegen jetzt zum Beispiel die Vorgabe kommt, 2025 gibt es keine Verbrenner mehr, die werden nicht mehr zugelassen, da wird niemand auf die Straße gehen, einfach weil man dort das Gefühl hat, das ist ja auch quasi in unserem Sinn, das ist eine Entscheidung für uns, von uns. Und damit wird dann eben eine viel höhere Akzeptanz für E-Mobilität zum Beispiel möglich sein, die in Norwegen natürlich auch mit Bonus-Malus-Systemen dann noch gefördert worden ist. Aber grundsätzlich liegt das sehr viel auch in der Kultur im Land und eben auch der Frage der Polarisierung der Gesellschaft. Wir treiben das ja leider einige Politiker sehr proaktiv nach vorn, die Polarisierung in Deutschland. Das haben wir in Skandinavien, zumindest in Norwegen nicht. Und deswegen fällt es da einfacher, solche Maßnahmen umzusetzen.
Genau, ich glaube auch, das ist ein wichtiger Unterschied, obwohl in Norwegen es ja ein so breites Parteienspektrum gibt, sind die Vertreter der Høyre, also der rechten Partei, im Grunde immer gemeinwohlorientiert und auch zugänglich für wissenschaftsbasierte Argumentation, denken wirtschaftlich im Sinne des Landes und so weiter. Das ist wirklich bemerkenswert. Und ich weiß nicht, wodurch man das erklären kann. Ein bisschen durch die Historie, vielleicht aber auch dadurch, dass ein Land mit 4,5 Millionen Einwohnern, das ist ja gerade mal so viel wie der Großraum Berlin, da vielleicht auch anders miteinander kommunizieren kann. Ich wollte gerade noch was zu meinen Erlebnissen in Trondheim erzählen. Also was auch sehr schön zeigt, dass es tatsächlich kulturelle Faktoren sind, die auch teilweise wichtig sind. In Trondheim ist ja gebirgig, ja. Es liegt ja direkt am Trondheimfjord. Da gibt es steile Berge. Wenn man also von der Stadt unten rauf will, nach Glösshaugen zur Universität, dann muss man mit dem Rad ordentlich strampeln. Trotzdem gibt es eine ausgeprägte Fahrradfahrkultur in dieser Stadt Trondheim. Und zwar sommers selbstverständlich, aber natürlich auch im Winter mit Spikes an den Fahrrädern. Und es gibt auch Menschen, die sagen, da bin ich am sichersten unterwegs, weil da kann ich notfalls noch die Beine rausstellen. Und das finde ich ist eben auch so beeindruckend, weil man ja eigentlich meint, irgendwie in Münster kann man gut Radfahren, weil da ist es flach. Also man kann offenbar auch an anderen Orten, wo das eine echte Herausforderung darstellt, tatsächlich mit dem Rad fahren. Natürlich nicht mehr jeder, ja, aber ein Großteil der Bevölkerung macht das mit großer Selbstverständlichkeit in Trondheim Radfahren.
Das ist ja doch echt eindrucksvoll und eindrücklich, weil während ihr so redet, denke ich mir, naja, der Grund, dass ich seit 4 Jahren mich für einen Volksentscheid über die Mobilität einsetze in Berlin, ist offenbar, dass wir halt kein Vertrauen in die Regierung haben und jetzt nicht von einem Punkt irgendwie Verschwörungstheorie und ist alles schlecht, sondern wirklich von dem Punkt, unser Verkehrssystem ist zutiefst ungerecht. Ich habe 4 Kinder beispielsweise. Der Schulweg ist an Spießruten laufen und es ändert sich nichts. Egal wie viel an welche Institutionen man sich wendet, schuld sind immer die anderen. Das ist wirklich richtig, richtig schlimm und dysfunktional. Und die Politik nutzt dann auch noch Aktivisten wie uns, wenn ich es jetzt mal ganz böse zuspitze im letzten Wahlkampf, um dann reaktionär an die Macht zu kommen, ne? Und also dieses Teile- und Herrsche-Element ist ja das Gegenteil von wir machen was im Konsens als Volk fürs Volk. Habt ihr eine Idee, wie man das auflösen kann? Ich meine, ich finde, das Tempolimit ist ein hervorragendes Beispiel. Bei Handlungsoptionen wäre das ja der erste Schritt, low-hanging fruit. Wie du sagtest, Ellen, die Bevölkerung steht da weitgehend dahinter, über die Details kann man sprechen. Ich habe selber den Volker Wissing in einer öffentlichen Veranstaltung erlebt, ja, die Schilder. Und dann sagt er, nein, das sind nicht die Schilder. Das ist der Koalitionsvertrag. Wir haben ja in der Koalition vereinbart, dass es kein Tempolimit geben wird. Keine der Koalitionspartner haben sich dafür eingesetzt. Also gibt es kein Tempolimit. Da kommt es ja auch verarscht vor. Also ein totaler Zirkelschluss und ich muss das hier, glaube ich, gar nicht ausführen. Aber was das macht, ist ja die Handlungsoption verstellen. Und man merkt ja auch, diese Debatte kommt immer wieder. Und eigentlich ist es eine Art von Herrschaftspraxis, jetzt in Anführungsstrichen, ich sag's mal ganz so banal aus dem Bauch heraus, dem Volk zu zeigen, ihr habt keine Chance. Es ist wirklich kafkaesk. Also ich nehme das natürlich sehr, sehr sensibel wahr, weil wir ja auch in die Details gucken. Wir schauen ins Verkehrsrecht. Wir sehen, wie verschränkt das ist. In Berlin haben wir dann immer auch noch die Bezirksebene. Wir haben Bezirk, Land und Bund und alle haben ihre Rechtsnormen und ihre Zuständigkeiten und deswegen geht überhaupt gar nichts. Und dann kommt immer noch die Metadebatte und man hat quasi die Karotte vor der Nase, Tempolimit, würde was bringen, weiß auch jeder. Und dann kommt so ein Rechthaber und sagt, nee, die Schilder sind es aber nicht, der Koalitionsvertrag. Und dann das letzte Mal war es der vorgebliche Konsens im Volk. Was macht das mit Menschen? Katharina, was macht das mit dir oder was macht das auch mit Patienten von dir, wenn Handlungswege verbaut werden?
Boah, ich glaube, bei meinen Patientinnen ist das gar nicht so sehr das Thema. Die kommen tatsächlich eher wegen anderer Gründe. Aber es ist natürlich was im aktivistischen Kontext sehr oft thematisiert wird. Das ist natürlich hochgradig frustrierend sein kann, wenn man sich so mit ganz viel Herzblut engagiert und dann an diese Hürden stößt. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Ich würde da ganz ehrlich sagen, naja, die Frage ist ja auch, was erwarte ich von einem Volker Wissing? Und ich glaube, die FDP hat in dieser Koalition relativ deutlich gemacht, dass sie nicht Politik für das gesamte Volk macht, sondern für ihr Klientel. Also sie versteht sich einfach als Partei, die Dinge durchsetzen muss, die ihrem Klientel entsprechen. Die haben halt Angst davor, dass sie nicht wiedergewählt werden, dass ihnen da noch mehr WählerInnen verloren gehen und sie wieder unter den 5% landen, wenn sie ihr Klientel nicht bedienen. Und da kämpft die FDP ums Überleben. Da geht es einfach um andere Dinge. So wie du gesagt hast, also da geht es dann nicht um das, was inhaltlich am wichtigsten, relevantesten oder rationalsten wäre, sondern um das, was machtpolitisch gerade am meisten Sinn macht. Und ich glaube, das ist das, was eben an Politik so frustrierend sein kann. Und ich glaube, da hilft es einfach, sich ein bisschen untereinander auszukotzen in der aktivistischen Community und irgendwie dann trotzdem wieder aufzustehen und weiterzumachen, weil man ja schon über die Jahrzehnte sehen kann, dass sich Narrative in der Gesellschaft verändern, dass sich Wünsche und Einstellungen in der Gesellschaft verändern. Und das ist die Vorbedingung dafür, dass auch Parteien dann irgendwann reagieren. Und es ist natürlich furchtbar anstrengend, dass das so lange dauert. Aber es ist eben eine Überforderung der Gesellschaft, der PolitikerInnen, aber auch von uns selbst als AktivistInnen, wenn wir von uns erwarten, dass wir das innerhalb von 1-2 Jahren erreichen müssen, wenn so ein gesellschaftlicher Wandel einfach 1-2 Jahrzehnte dauert.
Ja, das ist ein echt versöhnlicher Gedanke. Ich glaube auch auf der Ebene, dass man sich, wenn man sich für sowas einsetzt, immer wieder selbst ermahnt, nicht zu ungeduldig zu sein, denn die Bretter sind wirklich dick, ne? Und ich sage immer im Spaß, in Deutschland kannst du dir natürlich keinen größeren Endgegner aussuchen als die Automobilindustrie. An der Stelle auch gefragt, wie ist es in der Forschung? Das heißt immer, also ein Argument, was sehr, sehr schnell in Deutschland kommt, ist, dass Wohlstand ohne Autoindustrie nicht denkbar ist. Wie eng seht ihr da die Verbindung oder gibt es da auch, also es ist natürlich eine letzten Endes auch ökonomische Fragestellung, aber habt ihr da trotzdem Perspektiven drauf?
Also ich habe an solchen Debatten mich schon häufiger beteiligt und es gibt ja auch Ökonomen, Ökonominnen, die da auch mit Zahlen aufwarten können. Und tatsächlich ist es so, dass Deutschland eine beträchtliche Anzahl an Arbeitsplätzen hat, die irgendwie mit dem Automobilbau verknüpft sind, teilweise auch stark verknüpft sind mit dem Motorenbau. Das heißt also wirklich auch noch mit dem Verbrennerbau. Und da stehen einfach gesellschaftliche, also stehen jetzt auch Umstrukturierungen an. So wie, ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, also wie sich das Ruhrgebiet davon verabschieden musste, von der Identität, dass die Väter alle in Pütt gefahren sind und sich da alle gegenseitig lieb hatten und gegenseitig unterstützt hatten und so weiter, sich geholfen haben als Nachbarn, musste das Ruhrgebiet ja auch eine neue Identität finden. Und das wird für manche Regionen in Deutschland eben auch gelten. So. Und das ist sicherlich eine ordentliche Herausforderung für die Menschen, die davon betroffen sind. Oder schauen wir uns den Braunkohlebergbau an. Die machen diesen Prozess ja jetzt auch gerade durch. Das ist eine Herausforderung und das ist auch politisch schwierig, weil wenn in einer Region zeitgleich ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen, beziehungsweise sich eben eine ganze Region umstrukturieren muss, dann gibt das eben auch einen Nährboden für Unzufriedenheit, für Unruhe. Lässt sich ja auch nachweisen, dass Menschen dadurch auch krank werden. Also ich meine, es werden ja auch die Menschen krank, die wegziehen müssen aus einer Region, weil dann der Braunkohlebagger kommt und so weiter. Also es sind ja massive Lebensereignisse. Und wenn sich die so konzentrieren in einer bestimmten Region, dann ist das eine große Herausforderung. Der kann man aber politisch begegnen, ne? Und ich glaube auch, der kann man am besten politisch begegnen, indem man diese ganzen Veränderungsprozesse frühzeitig in Gang setzt und dann auch unter Einbezug der Akteure, die hier auch etwas Positives beizutragen haben, die neue Ideen haben, die helfen können, andere Identitäten, die die Menschen dort haben, mit aufzubauen und so weiter. Wenn man die frühzeitig ins Boot holt, dann kann das auch gelingen, ja, dann muss das nicht so dramatisch sein, aber es weckt in der Politik immer sofort große Ängste. Und da ist auch der Haken, ne?
Aber Ängste ist genau das Stichwort hier, glaube ich, wenn ich das noch anhängen darf, weil wir sehen ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer stärker von Ängsten auch geprägt ist. Da geht es ja nicht nur um Klimawandel und möglicherweise ökonomischen Strukturwandel. Es geht ja auch um Einwanderung und andere Themen, die dann genutzt werden, um diese Ängste zu erzeugen. Du hast genau recht, Ellen, wir wollen Ängste abbauen in der Gesellschaft und das müsste durch die Politik stattfinden. Ich sehe das genau Gegenteil. Ich sehe eigentlich, dass Ängste geschürt werden, auch aus politischem Kalkül, eben weil Unsicherheiten Leute nicht mehr an gesellschaftlichen Fragen interessiert machen, sondern dann werden wir Einzelkämpfer. Wir müssen uns ja behaupten, wir müssen überleben in einer Gesellschaft, wo man kämpfen muss. Und genau das nutzen natürlich bestimmten Parteien. Und wenn man dann, um es auch nochmal konkret zu sagen, weiß, dass diese Autofrage auch so eine große Relevanz hat für viele, dass sie bereit sind, ihr Wahlverhalten daran festzumachen, dann ist das auch ein Kalkül, das aufgeht, weil möglicherweise genau in dieser Frage sich für viele festmachen kann, wie sie sich dann politisch entscheiden.
Genau, und da würde ich noch ergänzen, also es ist ja auch so, dass in Unsicherheitszeiten wir die Tendenz haben, uns einer Gruppe sozusagen zuzuordnen, also eine In-Group suchen, die uns sozusagen hilft, so ein bisschen diese mit dieser Unsicherheit, mit diesem Bedrohungserleben durch so eine Krise irgendwie umzugehen. Und dann werden Menschen normkonformer, was erstmal sozusagen schwieriger macht, sein Verhalten zu verändern, weil man sich an dem orientiert, was sozusagen normal ist oder was meine Gruppe macht. Menschen werden auch autoritärer in dem Sinne, als dass sie sich gerne unterordnen. Und das ist natürlich dann auch sehr praktisch für die Politik, wenn man dann sozusagen als Führungsperson irgendwas vorgeben kann und Menschen sich dann darin orientieren, weil wir eben Orientierung brauchen in Krisenzeiten. Und das verhindert beides so ein bisschen diese Zuwendung zu einer Alternative. Gerade wenn aus der Politik dann eben kein positives Gegennarrativ kommt. Und ich glaube, da fehlt uns auch so ein bisschen das Vorstellungsvermögen davon, wie Berlin autofrei aussehen könnte. Also ich habe mal mit einem Soziologen geredet, der hat das so wunderschön formuliert, der hat gesagt, wir müssten eigentlich Probe wohnen in der Zukunft. Also wir müssten so in kleineren Modellprojekten dann eben mal das, so wie da in Dresden mit der Brücke, aber ein bisschen länger ausprobieren können, wie sieht denn diese Alternative aus und dann eben festzustellen, es hat auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Und ich glaube, dass da aber auch nicht nur die Politik gefragt ist, sondern auch ganz viele andere Akteure, also die Medien, vor allen Dingen aber eben auch im fiktionalen Bereich. Also wenn wir Mobilität in Deutschland erzählen, in Serien, in Sendungen, im Film, dann sehen wir immer Automobilität. Also es ist ja ein bisschen absurd, es wird ja immer erzählt, der Protagonist fährt im Auto alleine, das Auto steht vor der Tür, wie auch immer der es in der Stadt geschafft hat, einen Parkplatz direkt vor der Tür zu bekommen. Es gibt praktisch nie Stau. Also da werden uns ja irgendwelche Märchen erzählt, aber das ist sozusagen das, was uns dann als Normalität vorgegaukelt wird. Und was wir da eben brauchen, ist die Erzählung der Alternative, sodass es sich eben machbar anfühlt und wir das eben dann an diesen Protagonisten auch vorgelebt bekommen und uns abgucken können, irgendwie lernen können, Probe wohnen in dieser Zukunft.
Wir fragen deswegen hier in dem Podcast auch alle Gäste in der Regel nach, welchen Ort sie sich autofrei vorstellen können und wie der dann riecht, schmeckt, sich anhört. Das machen wir zum Abschluss auch. Ich würde vorher aber noch auf einen Aspekt eingehen, der mich wirklich umtreibt. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich auch das Virus Auto von dem Hermann Knoflacher. Das ist euch wahrscheinlich auch ein guter Begriff in dem Feld Mobilitätsforschung. Kann man sich jetzt bestimmt lange drüber unterhalten, ob das Bild stimmt, Virus Auto. Bei ihm geht es ja darum, dass das eben im Belohnungszentrum letzten Endes sich einnistet, weil es eben so viel Nutzen bringt oder die Körperkraft hebelt. Ich habe eine andere Zahl mal jüngst gehört, und zwar, dass unser Grundumsatz, also alle unsere Körperzellen zusammen, etwa 100 Watt eine Glühbirne sind. Dass aber unser sozialer Umsatz an Energie 1000-fach ist, also bei uns im Westen. Also dass wir, wenn wir das in der Tierwelt umrechnen, das Äquivalent von 12 Elefanten verbrauchen. Ein Mensch in der westlichen Welt, muss man sich vorstellen, wie 12 Elefanten. Und natürlich, man sieht es ja an der aktuellen Debatte mit den Sektoren und dem Klimaschutzgesetz, der Sektorenaufweichung. Natürlich sind die jetzt hier bildlich gesprochen Elefanten im Raum, Wohnen und Mobilität. Und wenn man sich das mal vorstellt, wir verbrennen aktuell halt die Oberfläche der Erde, über Milliarden ist da eben Sonnenenergie gespeichert worden in Form von fossilen Brennstoffen. Ich glaube, wenn man sich das mal so klar macht, was wir da eigentlich gerade tun und wie mächtig uns das im Einzelnen macht, wenn ich mich in ein Auto setze, ich heble meine Muskelkraft 1000-fach. Wir haben gerade gehört, über 1000 PS hat der neue Porsche. What the hell? What for? Was will ich damit machen? Auf den Mond fliegen? Ich verbrenne damit irgendwie Jahrmillionen Photosynthese, die über unfassbar langsame Prozesse sich in fossilen Brennstoff umgewandelt haben, in einem Fingerschnippen oder mit einem Fußtippen. Und wie soll mich das eigentlich nicht hochgradig abhängig machen? Also Knoflacher sagt, das ist irgendwie härter als Heroin. Und wenn das so ist, wie kommen wir da raus? Also brauchen wir ein kollektives Suchtprogramm? Katharina.
Also mich erinnert das an einen Artikel, den ich gelesen habe von einer psychodynamischen Kollegin, die auf einen Artikel von Freud Bezug genommen hat, der gesagt hat, der Mensch erlebt sich in unserem Jahrhundert als Prothesengott. Was er damit meint, ist, wir machen uns Gott gleich mit diesen ganzen technischen Mitteln, die wir so zur Verfügung haben. Das nennt er dann sozusagen die Prothesen und dadurch werden wir zu einem Prothesengott. Aber wir sind eben auch sehr abhängig in unserer Gottheit davon, dass wir diese Prothesen haben, weil ohne die wären wir eben kein Gott mehr. Aber ich glaube, ich will da nicht so sehr in so eine psychodynamische Richtung. Ich glaube, dass einfach auch sehr relevant ist, in welchen Kontexten lebe ich und habe ich überhaupt Alternativen zur Auswahl? Wenn wir jetzt nicht auf Berlin gucken, aber auf die Menschen auf dem Land, da wo ich meine Praxis habe, so, es gibt einfach Dörfer im Umland, die haben keine Busanbindung. Und wenn meine Patientinnen kein Auto hätten, dann könnten die halt keine Therapie machen. Also da muss ich dann nicht sagen, die pushen irgendwie ihr Ego damit, dass sie fossile Energien verbrennen, sondern sie können halt einfach nicht anders. Und ich glaube, also da dürfen wir das nicht so sehr überinterpretieren, was es für Menschen bedeutet, Auto zu fahren oder auch nicht. Sondern es braucht alle diese Ebenen.
Da wären, ja, auf jeden Fall. Und wir betonen auch wirklich immer wieder, dass wir überhaupt keine Autohasser oder irgendwelche Vorbehalte haben. Ich bin selber als Kind irgendwie auf Autoshows gewesen. Wir sind alle, hab's ja vorhin auch gesagt, wir haben die Rolle selber auch. Das wäre auch wirklich kindisch zu behaupten, es ginge ohne. Das fordert auch keiner. Aber das ist ja ein Riesenunterschied. Was du gerade gesagt hast, war ja das Verkehrsmittel. Und der 1000 PS Porsche ist, glaube ich, da können wir uns alle drauf einigen, kein Verkehrsmittel, um irgendwie ums Eck Brötchen holen zu gehen. Das mögen Menschen auch machen, aber da sind wir dann doch bei den anderen Faktoren, die du, Stefan, vorhin angerissen hast. Also wie kommen wir denn da auf ein sachlicheres Fortbewegungsmodell? Also ich bin beispielsweise ein großer Fan von Ordnungspolitik, wenn es eben der Allgemeinheit offensichtlich großen Schaden zufügt, was man, glaube ich, mit der Klimaerwärmung allein nicht von der Hand weisen kann.
Ich glaube, die zentrale Einsicht, die ich gewonnen habe, als ich mein Buch geschrieben habe, das war tatsächlich, niemals gegen das Auto zu argumentieren, ist ein guter Weg nach vorne. Man darf gerne mit den Alternativen argumentieren, aber man darf nie ignorieren, wie viele Funktionen das Auto hat, davon viele emotional für Menschen und die es deswegen einfach nicht als Option zulassen, dass man gegen das Auto wirklich sich wendet, sondern wir sollten als erstes immer Verständnis dafür haben, dass Menschen das Auto brauchen. Und auch eine Abhängigkeit ist was man nicht einfach übergehen kann, sondern das muss genau im richtigen Maße dann mit den richtigen kommunikativen Ansätzen versucht werden, diese Abhängigkeiten zu lösen. Ja, die sind ja zum Teil auch ingeniert von der Automobilindustrie. Die schüren ja auch Ängste. Wenn an der Tankstelle ein Aufkleber klebt, der Staat nimmt 57% dessen, was du hier zahlst, als Steuern, dann ist das natürlich auch ein Bild, um zu vermitteln, der böse Staat greift hier wieder dem armen Autofahrer in die Tasche. Es gibt jede Menge solcher Mechanismen auf Autoshows, gern so postapokalyptische Welten, durch die das Auto sich durchfährt, auch wieder Ängste, die da geschürt werden. Nur mit dem Auto kann ich hier heile rauskommen und die Welt da draußen ist gefährlich. Also ja, Mechanismen auf unterschiedlichsten Ebenen, um es pragmatisch zu denken. Ich finde es eigentlich immer gut, mit dem Auto zu argumentieren. Du hast selber gesagt, jeder Fahrradfahrer ist ein Platzgeschenk an die Autofahrer. Eigentlich müsste jeder Autofahrer dafür sein, dass andere, die eben auf das Auto verzichten können, mehr Fahrrad fahren. Ja, also das ist eine gute Argumentationsstrang, um zu sagen, hier müssen sich Dinge ändern. Ich finde es auch sehr gut, zu argumentieren mit in Kommunikationsstrategien, wo man nicht gegen argumentieren kann. Das wären zum Beispiel sichere Schulwege für mich. Niemand kann dagegen sein, dass Kinder sicher zur Schule kommen. Und wir haben hier auch gerade eine Studie gemacht, wo sich eben zeigt, dass Kinder enorme Ängste haben, wenn sie zur Schule laufen im Straßenverkehr. Die Verkehrsinfrastruktur, die für Kinder die problematischste ist, war zu meinem Erstaunen der Zebrastreifen, weil dort nie klar ist, hält der Autofahrer, kann ich drüber? Und wenn man dann noch denkt, dass die Autos ja auch immer aggressiver aussehen, dass sie immer größer und dominanter werden, dass man den Fahrer gar nicht mehr sieht aus der Kinderperspektive, dann ist klar, warum Kinder gerade an Zebrastreifen überfordert sind und sich da eine andere Infrastruktur wünschen. Das heißt, da darf man dann auch mal dem Auto was wegnehmen mit der Argumentation, hier muss es für Kinder besser werden, denn das sind auch Verkehrsteilnehmer. Das heißt, es ist ganz wichtig zu überlegen, wie man diese Argumentationsstränge aufbaut. Ja, zum Beispiel finde ich es toll, wie die Kopenhagener auch das Thema Fitness ansprechen. Ja, also wer mit dem Fahrrad fährt, der ist einfach eleganter, der sieht cooler aus, der ist physisch fitter. Ja, das ist ein Mensch, der eine relativ höhere Fitness hat, was wieder ein biologisch-evolutionäres Argument eigentlich ist, denn als Partner wünscht man sich eigentlich jemanden, der fit ist. Ja, also da kann man spielen auf sehr vielen Ebenen und auch damit dann Wandel schaffen, ohne dass man überhaupt das Auto einmal negativ erwähnen muss. Das wäre so mein Plädoyer eigentlich für eine zukunftsträchtige Strategie nach vorn.
Ich nehme mir ganz kurz, Ellen, kleiner Einwurf, unqualifizierterweise. Ich nehme mir mit, wir sollten am Sexy Berlin Cyclist Kalender arbeiten. Irgendwie berufstätige Fahrradfahrer, die alle total hot aussehen, oder Fahrradfahrerinnen. Naja, gut. Für die nächste Kampagne. Ellen, du hattest auch noch eine Perspektive dazu?
Ja, also zunächst mal war mir das wichtig, also dieser Porsche-Fahrer, das beschwört ja wirklich so ein Gegenbild oder so ein Feindbild herauf. Und finde ich wunderbar, wie Stefan da auch gegenargumentiert hat, dass es nicht so viel Sinn macht, den Diskurs da so aufzuladen. Ich habe selber auch Erfahrungen gemacht beim Thema Verkehrsberuhigung, dass es immer gut ist, Sachwalter auch für besonders vulnerable Gruppen mit einzubeziehen. Das war ja auch der Vorschlag gerade von Stefan, ne, mit den sicheren Schulwegen oder überhaupt, dass Kinder auch unbeaufsichtigt im Straßenraum unterwegs sein dürfen, was ja auch entwicklungsfördernd ist für Kinder, darüber zu informieren, dass gerade der stehende Verkehr, der ruhende Verkehr, eine Hauptunfallursache ist, gerade für Unfälle mit Kindern, mit jungen Kindern. Ich glaube, dass das ja ein Argument ist, wo im Grunde genommen dann vielleicht Menschen, die sich ansonsten einem Lager zuordnen würden, eben sich nicht einem bestimmten Lager zuordnen, sondern dann tatsächlich eher auf die Schiene Rationalität gehen würden. Das wollte ich am Schluss noch mit einbringen. Also solche Allianzen auch reinzubringen. Und es sind ja nicht nur die Kinder, es sind auch die alten Leute, die auch mehr Aufenthaltsqualität eigentlich im Verkehrsraum brauchen, die sich mal irgendwo vielleicht hinsetzen wollen oder einen Austausch haben wollen.
Oder langsam mal über eine Ampel gehen. Also die ganzen Ampelphasen in Berlin schafft keine Rentnerin, kein Rentner. Ja. Das ist unmöglich.
Also menschenfreundlicher Verkehr im Grunde genommen. Und dann erledigt sich das Auto in großen Teilen von selbst.
Ja, das ist ein super Schlusspunkt. Wir haben passenderweise auch gerade die letzte Folge zum Thema Schulstraßen gemacht mit Changing Cities hier vor Ort. Findet nächste Woche auch direkt die Aktionswoche bundesweit statt. Also es ist sehr, 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 sehr gut auf dem Punkt zu enden. Jetzt, um das Versprechen noch einzulösen, den einen Ort, den ihr euch autofrei vorstellen könnt, entweder in Berlin oder wenn ihr eine andere Assoziation habt, immer gerne her damit. Katharina, hast du was im Kopf? Wie sieht es da aus? Wie hört es sich an?
Also es gibt auf jeden Fall viel mehr Pflanzen als sonst in Städten und dadurch auch mehr Tiere. Also es gibt definitiv Bäume und Büsche und Blumen und Schmetterlinge, die da rumfliegen und Vögel, die zwitschern. Vielleicht ist da auch ein Hase unterwegs und ein Fuchs auf den grünen Flächen. Und dementsprechend riecht es eben auch. Vielleicht ist es gerade Sommer und es hat eben geregnet und dann riecht es eben nach Sommerregen und nach frisch geschnittenem Rasen. So ist das für mich.
Stefan?
Ja, und genau das wünsche ich mir dann auf jeder dritten Straße in jeder deutschen Stadt. Denn jede dritte Straße können wir freimachen für aktive Mobilität, ohne dass die Autofahrer eingeschränkt werden. Und dann können alle anderen unterwegs sein, so wie sie möchten. Und die Autofahrer sind weniger gestresst, weil sie nicht mehr so viel Rücksicht nehmen müssen auf die ganzen anderen Verkehrsteilnehmer und alle anderen, die gern Fahrrad fahren möchten. Viele machen es ja auch noch gar nicht aus Ängsten heraus. Die könnten dann sicher unterwegs sein und genau das Bild genießen, das Katharina uns gerade gegeben hat.
Ich stell mir unseren Unicampus vor, weil da jetzt aktuell noch Autos rauffahren und teilweise auch parken dürfen. Und ich stelle mir vor, wie wirklich eher so eine große Lawn, also so eine wunderschöne Wiese haben mit Bäumen, wo man unter den Bäumen sitzen kann im Schatten, wo man spontan was machen kann und man muss nicht aufpassen, ob irgendjemand von hinten kommt oder sich umdrehen, wenn man mal spontan zur Seite springt oder man muss nicht aufpassen, man muss nicht immer gewahr sein, dass da andere sind, die irgendwie schnell an einem vorbei wollen.
Ich glaube, du musst direkt mal mit der Unileitung sprechen. Wenn du davon schwärmst, dann kommt mir das so vor. Es kann gar nicht anders sein, als dass ihr diesen großen, friedlichen Rasen habt. Das macht doch auch was her. Ich glaube, das kann doch niemand verweigern, oder?
Ja, und da gibt es jetzt auch Veränderungsprozesse, aber es gibt auch schon die ersten Autofahrer, die sich irgendwie nicht vorstellen können, wo sie dann parken oder wie sie überhaupt zur Uni kommen sollen.
Spannend, also halt uns ja da auch mit Magdeburg auf dem Laufenden. Ja. Vielen Dank an euch drei. Es war eine echt spannende Runde und ein wirklich interessanter Austausch. Wir hätten natürlich Stunden länger sprechen können, aber ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Einstieg. Vielen Dank für all eure Expertise. Und dann sage ich auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke auch in die Runde. Tschüss.